Liebe Zuhörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören gleich eine Botschaft von Marcel Malgo und sein Predigtthema heißt »Woran der Herr Lust hat«. Doch vorher hören Sie die Schriftlesung sowie ein Instrumentalstück von Robert Roos. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Hosea, Kapitel 6, die Verse 1 bis 11. Hosea, Kapitel 6, Vers 1 bis 11. Kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns verwundet, er wird uns auch verbinden. Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen, am 3. Tage wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben, und lasst uns erkennen, ja eifrig trachten nach dem Erkennen des Herrn. Sein Erscheinen ist so sicher wie das Aufgehen der Morgenröte, und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda? Eure Frömmigkeit ist so flüchtig wie eine Morgenwolke. Ja, wie der Tau, der früh vergeht. Darum habe ich sie behauen durch die Propheten, sie getötet durch die Worte meines Mundes, und mein Recht muss hervorgehen wie das Licht. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Sie aber haben wie Adam den Bund übertreten, da selbst sind sie mir untreu geworden. Gilead ist eine Stadt von Übeltätern, voll Blutspuren, gleich lauernden Straßenräubern ist die Bande der Priester. Am Wege nach Sichem morden sie, ja, Schandtaten haben sie begangen. Im Hause Israels habe ich Schauderhaftes gesehen. Da selbst treibt Ephraim Unzucht, befleckt sich Israel. Auch dir, Juda, ist eine Ernte bestimmt, wenn ich die Gefangenschaft meines Volkes wende.
Das Thema heute, woran der Herr Lust hat. Ich bin froh, dass unser Bruder das Kapitel schon gelesen hat, Hosea 6. Es geht um einen Text aus Hosea Kapitel 6. Ich hoffe, Sie haben zugehört bei der Schriftlesung. Ich denke, man muss es so sagen, der Grundton in Hosea 6 ist sozusagen der gleiche wie der in den vorherigen Kapiteln. Wir haben ja schon einige Male über Hosea gesprochen. Und ich denke, viele kennen dieses Buch auch. Und sie wissen, dass die Botschaft von Hosea eine zum Teil sehr traurige Botschaft ist. Andererseits auch eine Botschaft der Gnade und der Wiederherstellung. Auch in diesem Kapitel, Kapitel 6, antwortet der Herr oder spricht der Herr nicht nur über Züchtigung und Strafe, sondern er spricht auch über seine Liebe zu Israel und über Wiederherstellung. Allerdings in einer ganz interessanten Art und Weise. Und ich möchte einleitend das kurz mit Ihnen als ersten Punkt betrachten. Gott spricht hier auch über Wiederherstellung, aber in einer sehr besonderen Art. Da hören wir Gott, den Herrn, selber sprechen. Das ist wichtig, dass wir das jetzt unterscheiden. Hier spricht nicht Israel, sondern der Herr. Und jetzt lese ich Ihnen aus Hosea 5, den letzten Vers, das ist Vers 15, und dann Kapitel 6, 1 bis 3. Das muss man im Zusammenhang lesen. Also Hosea 5, Vers 15 bis 6, Vers 3. Hier spricht Gott selber. Ich will wiederum an meinen Ort gehen, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen. Wenn es ihnen übel geht, so werden sie mich suchen und sagen, kommt, wir wollen wieder zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er macht uns lebendig nach 2 Tagen. Er wird uns am 3. Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Dann werden wir da Acht darauf haben und fleißig sein, dass wir den Herrn erkennen. Denn er wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte und wird zu uns kommen wie ein Regen, wie ein Spätregen, der das Land feuchtet. Also das muss man schon unterscheiden. Hier spricht Gott. Und das ist interessant. Der Herr sagt hier voraus, dass Israel irgendwann in der Not ihn aufsuchen wird und Buße tun wird. Und nicht nur das, er sagt sogar voraus, mit welchen Worten der Buße Israel zu ihm kommen wird. Das habe ich Ihnen jetzt gelesen, ja? Die Worte, die Israel dann sprechen wird. Dass Gott das so voraussagt, etwas, was noch nicht da ist, das bedeutet doch nichts anderes, dass er sich damit beschäftigt. Er beschäftigt sich mit was? Mit der Buße Israels und der Wiederherstellung Israels. Ja, noch mehr. Und das finde ich eben hier so markant. Er plant die Wiederherstellung Israels. Er plant die Buße Israels. Er plant das. Er spricht darüber. Es ist noch nicht da. Israel war gar nicht bereit, damals zu seinem Gott zurückzukehren. Und bis heute eigentlich nicht, als Volk. Aber der Herr hat beschlossen, es kommt der Tag, da wird Israel Buße tun und da werde ich sie wiederherstellen. Und das Fantastische ist, dass hier in diesem Kapitel, also Kapitel 5, 15 bis 6, Vers 3, spricht Gott darüber, als ob das in Bälde geschehen wird. Als ob das in Bälde geschehen wird. Ja, um der Sache ganz kurz auf den Grund zu gehen, warum wird Israel einmal zurückkommen zu seinem Gott? Was denken Sie, warum? Warum wird es Buße tun? Weil er selbst auf diesen Gedanken kommt, weil er sich entschließt, diesen Schritt endlich zu tun. Also selbstverständlich muss Israel irgendwann die Entscheidung treffen, wir wollen zurück zum Herrn. Das sagt ja Gott hier auch, ja? Dann werden sie sagen, lasst uns zum Herrn gehen. Aber schlussendlich, und wissen Sie, das möchte ich Ihnen auch sagen, das ist eine gute Botschaft für uns. Schlussendlich ist diese Buße nicht ihre eigene Entscheidung, sondern es ist Gottes Güte, die sie zur Buße bringt und sie zurückbringt zu ihrem Gott. Und schauen Sie, das ganz Wunderbare ist, er plant nicht nur die Buße Israels, er bewirkt sie auch. Das ist etwas, das können wir nicht verstehen. Aber ich lese Ihnen das so aus dem Alten Testament, was Gott sagt durch Zacharia. Zacharia 12, Vers 10. Über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebetes. Und sie werden mich sehen, welchen sie zerstochen haben und werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um ein erstes Kind. Das ist gewaltig und das ist nur eines von anderen Worten von Verheißungen im Alten Testament, wo es ganz klar geschrieben steht, Gott, der Herr, plant die Buße Israels und er bewegt sie auch. Welch eine Gnade! Sogar der Weg zur Buße, der Weg zur Buße, ebnet Gott für sein Volk und unterstützt sie darin. Und sehen Sie, so ist es allgemein mit Buße tun und mit Zurückkehren zu Gott, auch in Ihrem Leben. Im Grunde genommen, und das sollten wir vielleicht wieder zur Kenntnis nehmen, da werden wir abhängig vom Herrn, im Grunde genommen ist es immer der Herr, immer, der Buße plant und bewirkt. Auch in Ihrem Leben. Hören Sie sich mal an, Römer 2, Vers 4. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Also es ist tatsächlich der Herr selber, der auch uns durch seinen Geist immer wieder in die Buße treibt. Wissen Sie, was ich mir gedacht habe in Vorbereitung? Ich glaube, wir würden gar nicht so viel Reue empfinden über Sünden. Wir würden das nicht empfinden. Wenn Gott in seiner Gnade diese Reue nicht in unser Herz legen würde, wir würden das nicht empfinden. Wir würden immer kälter werden, weil wir verdorben sind, weil das Fleisch immer noch ein faules Fleisch ist. Aber der Kern ist da, Jesus Christus, die Wiedergeburt, die Erneuerung, die neue Kreatur. Und das ist, was Jesus in uns ist. Und er unterstützt das. Und er selber legt Reue in uns, legt Buße in uns, treibt uns zur Buße. Römer 2, Vers 4, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Und wissen Sie, so sehr ist Gott mit Buße beschäftigt, mit Buße seiner Kinder, dass er sogar die Wiederkunft seines Sohnes davon abhängig macht. Sie kennen doch dieses Wort, 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie etliche es für einen Verzug achten, sondern er hat Geduld mit uns, weil er nicht will, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Also, sogar diesen riesen, gewaltigen Ereignis der Wiederkunft Jesu, sogar das ist abhängig von Buße der Menschen. Gott wartet. Und so ist es nicht verwunderlich, und damit kehre ich zurück zu Hosea 6, dass der Herr damals die Buße Israels voraussagte und sogar die Worte ankündigte, die Israel bei dieser Buße aussprechen wird. Stellen Sie sich das vor. Wir könnten es so sagen. Gott, der Herr, sagt voraus, dass Israel ihn irgendwann in der Not aufsuchen wird. Und zu diesem Zeitpunkt, wenn das geschieht, wird er sie quasi durch Eingebung seines Geistes die richtigen Worte der Buße sprechen lassen. Es ist wie bei einem Richter, der einem Verurteilten ein Gnadengesuch erlaubt, aber dieses für ihn bereits geschrieben und ausgefüllt hat. Verstehen Sie? Sowas geschieht nicht. Das wäre völlig einzigartig. Ein Richter erlaubt einem Verurteilten, du kannst ein Gnadengesuch einbringen vors Gericht. Und schau, hier habe ich es dir schon verfasst, geschrieben, ausgefüllt. Hier sind schon die Worte. Brauchst nichts mehr zu machen. Nur noch die Handschrift. So handelt er an Israel. Er spricht über ihre Buße und er gibt schon die Worte der Buße, die dann gesprochen werden müssen. Der Apostel Paulus ruft aus im Zusammenhang mit der schlussendlichen Errettung Israels. Da ruft er aus, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte, unausforschlich seine Wege. Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm zuvor etwas gegeben, das ihm wieder vergolten werde? Durch ihn, von ihm und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Das ist Römer 11, 33, 36. Das ruft der Paulus anbetend aus, nachdem er gesprochen hat über die Errettung Israels. Und wahrhaftig, ob eines solch starken Erlösungswillens, kann man nur in Anbetung und Staunen ausbrechen. Gott beschließt die Buße und Errettung Israels. Er plant die Buße und Errettung Israels. Er bewerkstelligt die Buße und Errettung Israels. Bis ins Detail. Gott legt auch in uns Reue und Buße, weil wir seine Kinder sind. Gefährlich ist es, wenn wir nicht hören. Sie kennen doch die Stimme in Ihnen, in uns. die so eifert. Du hast gesündigt. Geh zurück zu Jesus. Bekenne deine Sünden. Das ist Gottes Stimme. Er legt in uns Reue und Buße. So, nun werden wir in diesem Kapitel Hosea 6 aber auch mit einer anderen Wahrheit konfrontiert und die ist dann auch der Inhalt unserer heutigen Predigt. Es ist überaus wert, dass wir darüber nachdenken. Wir finden diese besondere Wahrheit im ersten Teil von Hosea 6, Vers 6, wo Gott spricht: Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Das ist meine Predigt heute, ja? Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Einige Übersetzungen sprechen hier darüber, dass der Herr an Frömmigkeit, an Güte oder an Huld gefallen hat. Aber die meisten sagen es ganz einfach unmissverständlich: Ich habe Lust an der Liebe. Eine Übersetzung bringt es besonders gut auf den Punkt, weil diese Übersetzung in wenigen, aber sehr kraftvollen Worten den Anspruch Gottes auf Liebe hervorhebt. Da heißt es nämlich: Denn das weißt du, ich will Liebe und nicht Opfer. Der Vollständigkeit halber muss ich jetzt erst einmal darauf hinweisen, dass Gott der Herr nicht nur an Liebe Lust hat, sondern auch noch an anderen Dingen. Es gibt auch andere Dinge, die in der Schrift erwähnt werden, woran Gott der Herr Lust hat. Denken Sie nur an den zweiten Teil unseres Textes, Hosea 6, Vers 6. Ich habe Lust an der Erkenntnis Gottes. Das ist auch etwas, ja? Ich habe Lust an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Ferner hat der Herr zum Beispiel auch Lust an der Wahrheit. Also ich zitiere jetzt immer die Lutherbibel, ja? Wenn Sie vielleicht manchmal das Wort Lust bei Ihnen nicht finden, das ist die Lutherbibel. Der Herr hat Lust an der Wahrheit. Psalm 51, Vers 8. Siehe, du hast Lust zur Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Und dann hat der Herr natürlich in besonderer Weise Lust an Israel. Ob es den Antisemiten gefallen wird oder nicht. Es gibt ja auch fromme Antisemiten, ja, das wissen wir. Ob es den Antisemiten gefallen wird oder nicht. Die meisten Aussagen darüber, woran der Herr Lust hat, finden wir in Bezug auf Israel. Kurz einige Beispiele. Über den Berg Zion heißt es: Der Herr hat Zion erwählt und hat Lust, da selbst zu wohnen. Psalm 132, Vers 13. Und weil das so ist, sagt ein anderes Psalmwort Folgendes über den Berg Zion: Was seht ihr Scheel, ihr großen Gebirge, auf den Berg, der Berg Zion, da Gott Lust hat zu wohnen? Das ist Psalm 68, 16, 17. Durch Jesaja sagt der Herr: Des Herrn Zebaoth Weinberg ist das Haus Israel und die Männer Judas sind seine Pflanzung, daran er Lust hat. Ein schönes Wort, ja? Jesaja 5, Vers 7. Und wiederum ist es Jesaja, der verkündigt, Jesaja 62, Vers 4, man soll dich nicht mehr verlassen, noch den Land einer Verwüstung heißen, sondern du sollst meine Lust an ihr und dein Land liebes Weib heißen, denn der Herr hat Lust an dir. Und das Land hat einen lieben Mann. Das ist Jesaja 62, Vers 4. Da möchte ich noch auf etwas Besonderes hinweisen, an was der Herr auch Lust hat. Und ich sage es mal so, das gilt für Israel und in Jesus auch für uns. Und das ist ein Wort, das Gott spricht durch Jeremia, Jeremia 32, 41. Und es soll meine Lust sein, dass ich ihnen Gutes tue. Diese Verheißung ist für Israel und in Christus auch für uns. Also, nebst der Tatsache, dass der Herr Lust an der Liebe hat, hat er auch Lust an manch anderen Dingen, wie wir dies jetzt kurz betrachten durften. Aber da das Neue Testament ganz klar sagt, die Liebe ist die größte, beschäftigen wir uns heute nur mit der Liebe. Gott hat Lust an der Liebe. Und dass Liebe alles andere übersteigt, das wissen wir, weil auch Jesus dasselbe gesagt hat in einer Antwort an einen Schriftgelehrten. Der Schriftgelehrte stellt ihm die Frage: Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Gesetz? Und Jesus antwortet ihm: Du sollst Gott lieben, deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte. Das ist das vornehmste und größte Gebot. Wir gehen einen Schritt weiter. Für Liebe gibt es keinen Ersatz. Für Liebe gibt es keinen Ersatz. Wenn Sie Gott, dem Herrn, zu wenig Liebe schenken, können Sie das nicht kompensieren. Unmöglich. Das sagt ja unser Text, Hosea 6, Vers 6. Gott sagt, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Das haben Israeliten schon damals versucht zu kompensieren. Mit Opfer, mit weiß nicht was allem. Bis heute macht die katholische Kirche das und andere. Schauen Sie, es ist nicht so, dass Gott hier das Opfer verwirft. Er verwirft das Opfer nicht. Er lässt Israel ganz einfach wissen, Israel, Opfer sind kein Ersatz für das, woran ich Lust habe. An Liebe. Liebe, die ihr mir nicht gebt. Opfer sind eine gute Sache, aber Lust habe ich ausschließlich an der Liebe. Und das müssen wir uns einfach sagen lassen heute. Es gibt auch Christen heute in dieser Zeit, die kompensieren ihr mageres Glaubensleben, ihre schwache Hingabe mit anderen Dingen. Das gibt es heute. Es gibt auch andere Dinge in der Schrift, die will ich kurz erwähnen, die durch Opfer nicht ersetzt werden können. Wo explizit gesagt wird, dass Gott keine Lust an Opfer hat. Ich erwähne sie ganz kurz. Zum Beispiel Gehorsam. Ja? Wir hören Samuel zum abtrünnigen König Saul sagen, meinst du, der Herr hat Lust am Opfer und Brandopfer gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser denn Opfer. 1. Samuel 15, 22. Ist ganz klar. Gott hat keine Lust am Opfer, aber an Gehorsam. Gehorsam steht über dem Opfer. Oder etwas anderes, was nicht ersetzt werden kann durch Opfer. Das ist ein bußfertiges Herz, zerschlagenes Herz. David bezeugt es in einem seiner Bußpsalmen. Du hast nicht Lust, Herr, zum Opfer, sonst wollte ich es dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Aber die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstet und zerschlagen Herz, wirst du Gott nicht verachten. Psalm 51, 18 und 19. Also es gibt durchaus Dinge, und sie werden in der Schrift erwähnt, die sind nicht zu ersetzen durch Opfer. Und sie können tun, was sie wollen, sie sind nicht zu ersetzen. Und zu diesen Dingen gehört Liebe, Gehorsam und Herzensbuße. Im Zusammenhang mit diesen Dingen sagt Gott in der Schrift, ich will keine Opfer. Das ist kein Ersatz. Obwohl Opfer gut sind. Und wo diese Wahrheit am deutlichsten hervortritt, das ist die Liebe, bei der Liebe. Die Liebe ist die größte, 1. Korinther 13, 13. Und Jesus sagt, das ist das vornehmste und größte Gebot. Also, Gott, der Herr, hat Lust an der Liebe und nicht an Opfer. Und jetzt ist die Frage naheliegend, was ist denn das, den Herrn lieben? Was ist das? Ich meine, das sagt er hier in Hosea. Ich habe Lust an der Liebe. Ja, Herr, was ist denn das? Was willst du, dass ich tun soll? Wie sieht denn Liebe aus? Wie äußert sich das? Was muss geschehen in meinem Leben? Wir bleiben zunächst mal bei einer ganz banalen Sache, ganz etwas Einfaches. Ich habe es, glaube ich, vor einigen Wochen hier erwähnt. Ich werde jetzt etwas mehr darauf eingehen. Denn Herrn lieben bedeutet, es ihm zu sagen, bekennen, von Zeit zu Zeit ihm eine Liebeserklärung machen. Und vielleicht können Sie sich erinnern, ich denke, ich habe damals dieses Wort zitiert, das ist vor einigen Wochen war das. Der David hat das gemacht, der hat es bekannt, Liebeserklärung. Psalm 18, Vers 2, David sprach, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Das ist ein Bekenntnis, das ist eine Liebeserklärung. David bezeugt dir gegenüber seinem Gott seine Liebe, indem er sie ihm in klaren Worten mitteilt. Was ist eine Ehe, in der man sich nicht von Zeit zu Zeit neu sagt, du, ich hab dich gern, ja? Wir gehören zusammen. Wir sind eins. Da fehlt doch was. Da ist doch eine Ehe am Austrocknen. Wenn nicht irgendwie die Liebe erklärt wird, auf irgendeine Art, Genauso ist es bei unserem Gott. Das ist menschlich, was ich Ihnen jetzt sage, aber ich sage es Ihnen einfach so. Er möchte von Ihnen hören, dass Sie ihn lieben. Sie müssen es ihm sagen. Liebe ist immer gegenseitig. Wenn Sie Jesus Christus kennen, sein Wort, dann hören Sie immer wieder Liebeserklärungen, die er ausspricht. Für Sie, für mich zum Beispiel. Johannes 14, 27. Meinen Frieden gebe ich dir. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Das ist eine Liebeserklärung an seine Gemeinde, an uns persönlich. Oder das ganz berühmte Wort, Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das sind Liebeserklärungen, die Gott ausspricht. Eine Einladung der Liebe an uns persönlich. Liebe ist immer gegenseitig. Der Herr will das auch von uns hören. Wissen Sie, das ist doch so eine gewaltige Aussage. Hosea 6, Vers 6, dass Gott das so einfach sagt. Israel, ich habe Lust an der Liebe. Alles andere ist mir gleich. Euer ganzen Opferdienst und was ihr alles auch tut, es ist mir gleich. Und ich denke, er sagt das heute auch manchen Christen. Kennen Sie diese Aussage der Bibel? Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Kennen wir doch, nicht wahr? Es gibt Christen, die brechen fast zusammen. Für das, was sie für Jesus tun, notabene. Und wo ist die Liebe? Wo ist die Gemeinschaft? Wo ist die innige Verbindung zu Jesus? Wo ist das Hören einer Maria? Wo ist das Hören auf die Stimme Gottes? Wo ist der Dialog? Wo ist das Hören der Stimme des Herrn in seinem Wort? Wo? Wir rennen, wir fliegen, wir arbeiten, wir hetzen, wir jagen. Wo ist die Liebe? Gott sagt es heute, Ihnen und mir, ich habe kein Gefallen an diesem Weg. Eure Opfer sind mir zuwider. Hört damit auf. Ich habe Lust an der Liebe. Warum will der Herr von uns eine Liebeserklärung hören? Warum? Ja? Wir müssen es ihm sagen. Warum? Ganz kurz darauf eine Antwort. Abgesehen davon, dass der Herr es einfach von uns erwartet, ist eine von Herzen kommende Liebeserklärung immer der Weg, immer, um erneut in tiefe Gemeinschaft zu kommen mit Jesus, wenn diese getrübt ist. So war es bei Petrus, nachdem durch seine Schuld, durch den dreimaligen Verrat, das traute Verhältnis zwischen ihm und Jesus getrübt worden war. Was musste er tun, damit dies wieder in Ordnung kam? Er musste keine besonderen Bußhandlungen vollziehen. Er musste auch nicht versuchen, die Sache wieder gut zu machen. Er musste nicht einmal Bekenntnis ablegen. Das erstaunt mich immer, ja? Er musste lediglich dreimal bezeugen, Herr, ich habe dich lieb. Er musste die Liebe erklären. Er musste eine Liebeserklärung ablegen und das dreifach. Und dann hat der Herr gesagt, es ist in Ordnung. Und Petrus war wiederhergestellt. Dem Herrn seine Liebe erklären ist nicht nur eine Freude, eine Lust für Gott, für Jesus, sondern auch für ihr geistliches Leben von größter Wichtigkeit. Kommen wir aber nochmals zurück auf David. Ich möchte noch etwas tiefer auf diesen Punkt eingehen. Seine Liebeserklärungen beschränkten sich nicht nur auf die Worte, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, obwohl das natürlich schon ein gewaltiges Zeugnis war. Nein, er erklärte seine Liebe seinem Gott auch noch auf andere Art. Ich will Ihnen das vorlesen, ich will Ihnen das weitergeben, es ist köstlich. Also, in unserem Text heute sagt Gott zu Ihnen, zu mir, ich habe Lust an der Liebe. Und nun kommt David und sagt dem Herrn, woran er Lust hat, er, David. Und alles, was er nun anführt, ich lese Ihnen vor, sind ausschließlich Liebeserklärungen an die Adresse Gottes. Und zwar tut er das im Psalm 119, wo er neunmal bezeugt, in diesem Psalm, Lutherbibel, dass er Lust hat. Und wenn Sie das jetzt hören, woran David Lust hat, da muss das, ich kann mir das lebhaft vorstellen, das muss in Gottes Ohren geklungen haben, wie die süßesten Liebeserklärungen, was David hier ausspricht. Also, Gott sagt euch Hosea, er sagt es Ihnen und mir, ich habe Lust an der Liebe, ja, alles andere ist mir gleich. Und nun kommt David und er sagt, Herr, und jetzt sage ich dir, woran ich Lust habe. Und das sind Liebeserklärungen. Ich lese es Ihnen vor, ja? Zitiere das kurz. Neunmal in diesem Psalm. Er sagt, ich habe Lust zu deinen Rechten. und vergesse deine Worte nicht. Vers 16. Ich habe Lust zu deinen Zeugnissen. Sie sind meine Ratsleute. Vers 24. Führe mich auf dem Steig deine Gebote. Ich habe Lust dazu. Vers 35. Ich habe Lust an deine Gebote. Sie sind mir lieb. Vers 47. Ihr Herz ist unempfindlich geworden wie Fett. Ich aber habe Lust an deinem Gesetz. Vers 70. Lass mir deine Barmherzigkeit widerfahren, dass ich lebe. Ich habe Lust zu deinem Gesetz. Vers 77. Stärke mich, dass ich genese, so will ich stets meine Lust haben an deinen Rechten. Vers 117. Angst und Not haben mich getroffen. Ich aber habe Lust an deinen Geboten. Vers 143. Und dann das 9. Herr, mich verlangt nach deinem Heil. Ich habe Lust an deinem Gesetz. Vers 174. Ist köstlich, nicht wahr? Eine neunfache Liebeserklärung. Gott sagt, ich habe Lust an der Liebe. David sagt, in einer neunfachen Weise, ich habe Lust an der Liebe. Denken Sie an die neunfache Frucht des Geistes. Galater 5. Wir sollten nicht vergessen, das möchte ich abschließend zu diesem Punkt noch sagen, es ist in den Augen Jesu durchaus Liebe, es ist Liebe, wenn wir Lust haben an seinem Wort und uns auch danach richten. Hören Sie mal, was Jesus selber sagt. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Ganz einfach. Johannes 14, 21. Also, lasst uns unseren Herrn in dem Sinne lieben, dass wir ihn bezeugen, dass wir sein Wort lieb haben. Das ist für ihn eine Liebeserklärung. Ich füge hier noch Psalm 1, Vers 1 und 2 hinzu. Wohl dem, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und forscht in seinem Gesetze Tag und Nacht. So, eine weitere Antwort. Wir wollen mal sehen, wie weit wir heute kommen. Auf die Frage, was es bedeutet, Jesus zu lieben. Sie lautet sehr einfach. Erklären Sie ihm Ihre Liebe, aber tun Sie auch was. Tun Sie auch was, ja? Also, es geht ja nicht nur darum, dass man dem Herrn seine Liebe in Worten erklärt, sondern auch mit der Tat. In der alten Elberfelder Bibel, die übrigens sehr gut und nützlich ist zu lesen, kann ich Ihnen empfehlen. Die alte, ja? Da steht in 1. Könige 3, Vers 3, Salomo liebte Jahwe, also den Herrn, indem er in den Satzungen seines Vaters David wandelte. Haben Sie das verstanden? Salomo bezeugt seine Liebe zu Gott, indem er den Weg geht, den gottesfürchtigen Weg seines Vaters David. Also, Salomo tat etwas, um zu zeigen, Herr, ich liebe dich. Ein anderes Beispiel ist der Apostel Johannes. Von ihm heißt es folgendermaßen, Johannes 13, 23. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Sie kennen alle diese Stelle, ja? Der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Jetzt müssen wir uns das mal vorstellen, ja? Im Orient war es Sitte, dass man lag zu Tische. Und ich denke, da standen überall noch Reste herum der Passa-Mahlzeit. Vielleicht haben einige noch gegessen, kann man sich gut vorstellen. Da war einer unter den Zwölfen, der sich nicht unbedingt mehr interessierte für die Mahlzeit, sondern für eine Person, für Jesus. Und was geschieht? Dieser junge Johannes, der tut nun etwas, um seine besondere Liebe gegenüber Jesus zu beweisen. Er steht auf, verlässt seinen Platz und legt sich an die Brust Jesu. Es gibt so viele Gemälde über das Abendmahl und da zeichnet man immer den Johannes, dass er so ganz nahe bei Jesus sitzt oder liegt, beim Abendmahl, beim Passafest. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob er da auch wirklich war. Aber trotzdem, ob er jetzt neben Jesu war oder vielleicht auf einem anderen Platz lag, er musste eine gewisse Anstrengung unternehmen, um sich an die Brust Jesu legen zu können. Damit zeigte Johannes es in der Tat. Ich liebe meinen Jesus. Ja? Ich lege mich an seine Brust. Natürlich, alle Jünger liebten den Herrn, aber einer zeigt es auf diese Art, der Johannes. Er tat etwas Konkretes, um die Liebe zu zeigen. Salomo tat etwas aus Liebe zu Gott. Das sagt ja der Text, den ich vorhin gelesen habe. Ging er den Weg seines Vaters David, einen gottesfürchtigen Weg. Johannes tat etwas, er steht auf, legt sich an die Brust Jesu. Ich denke, der Herr wartet auch heute auf solche Liebeserklärungen. Er hat Lust nach der Liebe. Ja, aber was bedeutet das jetzt? Was ist denn das, an die Brust Jesu liegen? Ich möchte eine Sache erwähnen. Vielleicht gibt es mehrere Antworten. Was tat Johannes tatsächlich, als er sich an die Brust Jesu legte? Nun, indem er das tat, begab er sich in die unmittelbare Nähe des Herzens Jesu. Und zwar im buchstäblichsten Sinne. Er legt sich an das Herz Jesu. Und das ist ein herrliches Bild. Was erfüllt das Herz Jesu durch und durch? Was denken Sie? Ich frage es mal anders. Mit was ist er jetzt beschäftigt, in diesem Moment? Mit was? Mit uns. Mit Sie. Mit mir. Er verwendet sich 24 Stunden am Tag für seine Gemeinde, seine Bluterkauften. Er beschäftigt sich mit uns. Sein Herz ist voll von uns, seine Kinder, seine Gemeinde, seine Brautgemeinde, die ihm im Bälde zugeführt wird. Schon damals hat Jesus sich damit beschäftigt. Das hat sein Herz erfüllt. Zum Beispiel Johannes 17, wo er sagt, ich heilige mich selbst für sie. Für wer? Für die Gemeinde. Damit sie geheiligt seien. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du, Vater, mir gegeben hast. Ich in ihnen, du in mir, Vater. Ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Johannes 17, Vers 19 und 22, 24. Das ist es, was das Herz Jesu erfüllt. Johannes legt sich ans Herz Jesu. Das Zentrum des Willens, der Wünsche des Heilandes, was ihn erfüllt. Schauen Sie, wenn wir heute reden über Liebe, müssen wir das auch offenbar werden lassen. Wir müssen es sagen, ja, wie David es getan hat. Aber wir müssen etwas tun, sichtbar werden lassen. Und das bedeutet, dass wir uns im geistlichen Sinne an das Herz Jesu legen, konkret. Das bedeutet, dass wir uns für die einsetzen, die ihm auf dem Herzen liegen. Das sind seine Kinder. Hebräer 6, Vers 10. Da heißt es, Gott ist nicht ungerecht, dass er eure Arbeit und der Liebe vergesse, die ihr seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dienet. Dieses Wort sagt nicht aus, dass Gott das Dienen nicht vergisst, das aufgrund der Liebe zum Nächsten geschieht, obwohl das sehr wichtig ist. Nein, es heißt hier, dass Gott den Dienst an den Heiligen nicht vergisst, der aus Arbeitseifer, aus Liebe zu ihm geschehen ist. Gott ist nicht ungerecht, dass er eure Arbeit und Liebe vergesse, die ihr gegen seinen Namen bewiesen habt. Der Dienst am Nächsten, der hier genannt wird, geschieht in erster Linie aus Liebe zum Herrn. Und mit so einem Dienst wird dann eine sichtbare Liebeserklärung abgelegt. Wir bezeugen, Herr, wir lieben dich. Wir legen uns an das Herz Jesu. Solche sichtbare Liebeserklärungen gibt es noch mehrere. Es gibt auch andere Dinge, wo wir beweisen können, Herr, ich liebe dich, aber ich will es dabei bewenden lassen. Also, was ist denn Herrn Jesus lieben? Es ihm sagen, bezeugen, Liebeserklärung ablegen und zweitens es beweisen mit der Tat, etwas tun, zeigen, dass sie ihn lieben. Noch eine dritte Antwort und letzte. Was ist Liebe zu meinem Heiland? Liebe, nach der er Lust hat. Und hier geht es um Folgendes. Es geht um das Vergessen. Vergessen. Sie müssen vergessen. Was müssen Sie vergessen? Sie sollten endlich mal vergessen, vielleicht gilt das einigen hier, was Sie früher in der Welt waren, was Sie heute in der Welt sein könnten, was uns naturgemäß groß erscheint, geistlich keinen Wert hat. Sollten wir alles mal vergessen. Alles, was einen irdischen Glanz hat, uns aber nicht näher zu Jesus bringt, sollten wir endlich vergessen. Psalm 45, da haben wir ein herrliches, prophetisches, erklärendes Bild. Der Psalm spricht in wunderbaren Worten über das Liebesverhältnis zwischen Christus und seiner Braut. in Vers 3 vom Psalm 45, da heißt es: Du bist der Schönste unter den Menschenkindern. Voller Huld sind deine Lippen. Wahrlich, Gott hat dich gesegnet für ewig. Das sind Worte, die prophetisch den Bräutigam beschreiben. Christus, ja? Hier wird Christus beschrieben. Aber auch die Braut wird prophetisch erwähnt. Vers 10. In deinem Schmuck gehen Töchter von Königen. Die Braut steht zu deiner Rechten im Goldschmuck aus Ophir. Dieser Psalm 45 ist ein herrliches Lied der Liebe, das prophetisch das Liebesverhältnis zwischen Christus, dem Bräutigam, und der Braut, der Gemeinde, beschreibt. Worum es mir jetzt geht, das ist Folgendes. Es ergeht an die Braut eine unmissverständliche Aufforderung. Lesen Sie mit mir Vers 11 und 12, Psalm 45. Höre, Tochter, sieh und neige dein Ohr. Und jetzt kommt es. Vergiss dein Volk, vergiss dein Vaterhaus. Denn König verlangt nach deiner Schönheit. Er ist dein Herr, ihm sollst du huldigen. Vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Das sind Worte, die müssen wir uns neu zu Herzen nehmen. Sie müssen unser Herz treffen heute. Das ist es, was Jesus erwartet. Wissen Sie, unser Text sagt es unmissverständlich. Gott sagt, ich habe Lust an der Liebe. Ja, Herr, wie soll ich dir Liebe geben? Das ist eine Antwort. Vergessen. Vergessen. Jesus Christus hat nach einer Liebe Lust, die von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte kommt. Und das ist nichts anderes, als wir anfangen zu vergessen, dass wir, ich zähle noch einmal auf, endlich die vorigen und vergebenen Sünden vergessen. Welche Tragik, dass Christen heute immer wieder diese Jauchegrube öffnen. Und dass sie in der Jauche herumrühren, in etwas, was Gott schon längst abgehakt hat, was weg ist, was er nicht mehr weiß. Er hat das vergeben durch das Blut Jesu. Und was machen sie? Sie öffnen den Deckel. Der Gestank kommt hervor. Und wir fangen an, uns damit zu beschäftigen. Das sind Versuchungen des Teufels. Vergesst das, ja? Vergesst die vorigen und vergebenen Sünden. Vergesst alles Vergangene, was gewesen ist. Auch Nostalgie, auch fromme Nostalgie gibt es heute auch. Ach, wie war alles doch best früher. Die Prediger waren besser. Die Lieder waren schöner. Die Leute waren freundlicher. Das ist Blödsinn. Entschuldigung. Wir sollten definitiv abschließen mit den Jahren hinter uns. Wir sollten allen Glanz und Flitter dieser Welt vergessen. Alles hinter uns liegen lassen. Das ist Liebe. Wissen Sie, das ist so ein gewaltiges Wort. Gott sagt, ich habe Lust nach der Liebe. Und Liebe bedeutet, dass wir endlich anfangen, diesen ganzen Schlamassel, den wir immer wieder mitschleppen, im Namen Jesu abzulegen, von uns zu tun, zu vergessen, einen Strich zu machen. Falsche Nostalgie, weg damit. Sünden, die vergeben und vergangen sind, weg damit. Jesus Christus hat es ganz klar gesagt, Lukas 9, 62, wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Dieses Wort, ganz praktisch ausleben, ist gleichbedeutend mit einer tiefgehenden Liebeserklärung gegenüber Jesus. Können Sie mir folgen? Und Paulus hat das erfasst. Bis ins Tiefste seines Herzens sagt er doch Folgendes: Meine Brüder, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe, aber eins sage ich, ich vergesse, was dahinter ist, strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Das ist eine Liebeserklärung. Ich sage Ihnen, das ist eine Liebeserklärung. Das zu sagen, Ihrem Herrn und zu tun und endlich einen Punkt zu machen mit diesem Elend, was wir immer mitschleppen. Ich mache jetzt einen Vorschlag, lassen Sie den ganzen Dreck hier liegen und gehen Sie befreit nach Hause. Fangen Sie neu an. In dieser Gesinnung leben, das ist Jesus Liebe schenken. Liebe, nach der er Lust hat. So, ich fasse kurz zusammen. Hosea 6, Vers 6, unser Text, wo Gott der Herr sagt, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Oder wie die andere Übersetzung es sagt, übrigens, das ist die Übersetzung von Hans Bruns, die sagt es so, das weißt du, ich will Liebe und nicht Opfer. Das war unser Text. So, das bedeutet in erster Linie, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass Liebe nicht ersetzbar ist. Also, hören Sie auch mit allem, Frommen sich beschäftigen. Hören Sie auf. Liebe ist etwas anderes. Und dann geht es natürlich als Nächstes darum, dem Herrn diese Liebe zu geben. Und wir haben uns gefragt, was ist das Jesus lieben? Drei Antworten haben wir uns schenken lassen aus dem Wort Gottes. Erstens, Jesus lieben bedeutet, es ihm immer wieder zu sagen. Denkt an die Liebeserklärung Davids. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Denkt an die neunfache Liebeserklärung aus Psalm 119. Herr, ich habe Lust an deinem Wort. Das sind Liebeserklärungen. Zweitens, Jesus lieben bedeutet, es auch immer wieder mit der Tat zu bezeugen. Denkt hier an Salomo, der aus Liebe zu Gott in den gottesfürchtigen Wegen seines Vaters David wandelte. Und denkt an Johannes. Das habe ich einfach als Bild gebraucht, ja? Der bezeugt, ich liebe Jesus, indem er aufsteht und sich an das Herz Jesu legt. Der Sitz der Wünsche, Gedanken, Empfindungen seines Heilandes. Stellt euch das vor, ja? Und drittens, sie lieben Jesus, indem sie, und ich hoffe, dass das wirklich heute in ihr Herz hineingeht, ja? Sie lieben Jesus, indem sie endlich bereit werden, alles, aber auch wirklich alles zu vergessen. Alles, ja? Auch, was ihr Mann ihnen gestern vielleicht Schlechtes getan hat oder gesagt hat, oder ihr Nachbar oder ihr Kind. Vergesst es. Geht vorwärts. Seine Liebeserklärung. Denken Sie hier an Psalm 45, 11 und 12. Da wird ihnen gesagt, der Braut, vergiss dein Volk, vergiss dein Vaterhaus. Warum? Der König verlangt nach deiner Schönheit. Jesus verlangt nach ihnen, nach mir. Er verlangt nach Liebe. Er hat Lust nach der Liebe. Amen. Herr Jesus, Vater im Himmel, wir danken dir ganz herzlich für dieses Wort. Und wenn vieles Menschliche dabei war und ich vielleicht vieles nicht richtig erklären konnte, so kannst doch du jetzt durch deinen Geist in unseren Herzen machtvoll wirken und das Wort lebendig machen, so dass wir mit deiner Botschaft nach Hause gehen. Ich bitte dich, dass Menschen heute einen Neuanfang machen, einfach tief in ihrem Herzen, dass sie den ganzen Schlamm liegen lassen, den sie vielleicht mitgeschleppt haben. Bittere Gedanken, bittere Gefühle, bittere Erfahrungen. Oh, dass wir es vergessen. Und dass wir uns aufmachen und dir bekennen, Herr, ich liebe dich. Und dass wir es beweisen auch in der Tat. Ich bitte dich, dass es heute geschehen darf, hier in unserer Gemeinde. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du fortfahren mögest zu wirken hier unter uns, dass wir ganz neu dich erfahren dürfen, auch die kommende Zeit, auch nächsten Sonntag, auch nächsten Donnerstag. Bitte, Herr, dass wir immer mehr erkennen, wer du bist, was du bist und wie du bist. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Predigtthema »Woran der Herr Lust hat«. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!